ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Herzlich willkommen bei Hormongesteuert, der Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Und wie immer freuen wir uns, wenn uns auch interessierte Männer zuhören. Heute geht's bei uns schwerpunktmäßig um die Frauen in der Postmenopause. Auf was müssen wir uns dann einstellen? Werden unsere Symptome dann alle besser? Wie setze ich meine Pille ab? Warum bekommen manche Frauen erst in der Postmenopause schlimme Hitzewallung? Und wie lange kann ich die Hormone weiter einnehmen? Und kann ich eigentlich auch mit 65 noch mit Östrogen und Progesteron anfangen? Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Moderatorin, Redakteurin bei MDR Aktuell. Und die Fachfrau an meiner Seite, das ist wie immer die Hormonexpertin, Frauenärztin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft, Dr. Katrin Schaudig. Ganz herzliche Grüße zu Ihnen.
Hallo liebe Frau Simonsen, ich freue mich sehr, dass wir mal wieder ein bisschen sprechen können.
Ja, ich mich auch. Frau Schaudig, ich habe es schon verraten. Es geht heute um die Frauen in der Postmenopause. Da habe ich auch viele Mails bekommen. Die bluten dann schon eine Weile nicht mehr. Und die gute Nachricht ist, die Frauen müssen dann auch nicht mehr verhüten. Das größte Hormonchaos liegt hinter ihnen. Und trotzdem gibt es eben viele Dinge, die man jetzt wissen sollte. Und es gibt eben viele Fragen. Frau Schaudig, wollen Sie uns vielleicht nochmal den Begriff erklären? Was bedeutet Postmenopause? Über welche Frauen reden wir heute?
Ja, das ist eine gute Frage, Frau Simonsen, die werde ich auch immer mal wieder gefragt. Und die ist natürlich heutzutage noch mal viel drängender, weil der Begriff der Perimenopause auch sehr viel, sagen wir mal, Aufregung verursacht hat. Und das noch mal klar zu sagen, die Menopause ist ja die letzte Blutung im Leben einer Frau. Die ist im Durchschnitt so zwischen 51 und 52. Danach kommt dann keine weitere Blutung über mindestens ein Jahr. Das hat man mal als Definition festgelegt. Die Zeit ein Jahr nach dieser letzten Regelblutung und die vielen Jahre davor nennt man Perimenopause. Also lateinisch peri heißt drumherum. Und irgendwann haben sich mal Leute darauf geeinigt, okay, wir sagen einfach bis ein Jahr nach der letzten Blutung, also der Menopause, ist es die Perimenopause. Und danach beginnt die Postmenopause. Post heißt ja nichts anderes als danach, auch lateinischer Wortstamm. Also nach der Menopause, wenn man das mal ganz streng sieht. Alle Frauen sind ab dann bis zu ihrem Tod postmenopausal. Also auch in der medizinischen Fachsprache. Ich würde zum Beispiel eine Patientin einem anderen Doktor vorstellen mit 55-jährige postmenopausale Frau. Also das heißt, da hört der andere nur raus, okay, die hat die Menopause hinter sich und zwar mindestens ein Jahr. Und ab dann beginnt die Postmenopause. Und die dauert ja, je nachdem, wie alt jemand wird. 5 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre. Das ist alles die Postmenopause.
Und jetzt habe ich Mails bekommen von Frauen, die zum Teil auch noch die Kombipille nehmen oder auch diese Gestagenpille. Und die sagen, wie weiß ich denn jetzt, ob ich schon durch bin, ob ich schon postmenopausal bin?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Und das kann man in manchen Fällen tatsächlich unter laufender Hormontherapie gar nicht oder nur schwer sagen, weil ich ja nicht weiß, hat die Frau noch eine spontane Blutung oder nicht. Entweder wird durch die Kombinationspille oder durch die Gestagenpille die Blutung sowieso komplett unterdrückt. Das haben wir ja relativ oft. Oder aber die Frauen bluten noch mehr oder minder regelmäßig. Das kommt aber dann durch die Hormone, die die nehmen. Insofern kann man es tatsächlich nicht immer sagen. Gehört ein bisschen Erfahrung dazu von Seiten der Ärztin oder des Arztes. Man guckt sich dann mal die Eierstöcke an, man guckt auch vielleicht mal nach den Hormonen, aber die sind natürlich auch nicht so aussagekräftig, weil die durch die Pillenanwendung verändert sind. So ein bisschen hängt es davon ab, wann haben Beschwerden begonnen, wie lang geht das jetzt alles schon, wie alt ist die Patientin. Und wir finden das dann häufig dadurch raus, dass wir so langsam auch die Hormoneinnahme verändern, umstellen auf, wir gehen sozusagen von der Bremse runter, also von der Bremse, die wir auf den Eierstock ausüben wollen. Das haben wir ja schon oft besprochen in den Folgen, dass man in der Perimenopause ganz gerne den Eierstock mal ausbremst und um Schwankungen des Eierstocks zu vermeiden. Und jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen von der Bremse runter. Entweder reduzieren wir die Dosis, zum Beispiel vom Östrogen, oder wir reduzieren die Gelbkörperhormondosis bei einer Gestagenmonopille. Wenn die Patientin eine Kombinationspille nimmt, also die klassische Antibabypille, dann würde ich zum Beispiel in der Situation mal auf eine reine Gestagenpille gehen und mal gucken, springt der Eierstock an, macht der wieder eigenes Östrogen, und dann muss man es einfach beobachten. Im Zweifelsfall geht man mit dem alten Schema noch ein, zwei Jahre weiter, oder man stellt einfach mal um auf bioidentische Hormone und guckt, was passiert jetzt. Wacht der Eierstock wieder auf und steuert dagegen. Ich kann auch einfach mal die Pille absetzen und mal abwarten, was passiert. Also es gibt einfach unterschiedliche Fälle, und es kann natürlich sein, dass wenn man dann die Pille oder Hormone absetzt, dass dann Wechseljahrsbeschwerden auftreten. Aber da ist tatsächlich jede Frau anders. Also so richtig wissen, jetzt ist vorbei, weiß man nicht. Gibt auch keinen Blutwert, der einem das hundertprozentig sagt.
Also zumindest, wenn man eben Hormone nimmt, Pillen nimmt. Sagen wir mal, die Frau, die hat lange Zeit eben mit der Kombipille verhütet. Die ist jetzt 49 und sagt, mal irgendwie, vielleicht bin ich ja schon in der Menopause. Ich lasse jetzt diese Kombipille mal weg. Lässt man die von eben auf jetzt weg, oder kann man sowas auch ausschleichen? Oder geben Sie dann eine andere Pille, wo vielleicht weniger Östrogen drin ist? Also setzt man dann nochmal auf ein anderes Medikament um?
Also das kommt, also ausschleichen kann man die Kombipille tatsächlich nicht. Also um Gottes Willen nicht jeden zweiten Tag nehmen, weil da produziert man mehr Durcheinander, als dass man irgendwie Klärung schafft. Da gibt es Blutungsstörungen, alles möglich. Auf gar keinen Fall ausschleichen. Also zum Beispiel manche jeden zweiten, dritten Tag. Das funktioniert nicht. Es kommt drauf an, was die Patientin nimmt. Sagen wir mal, sie fängt, hat eine Kombipille. Dann würde ich als erstes vielleicht auf eine Pille umsteigen, eine Kombipille, wo natürliches Östrogen drin ist. Die Kombipillen haben ja häufig das alte synthetische Ethinylestradiol. Vielleicht nimmt die Patientin aber bereits eine Pille, die natürliches Östrogen enthält. Solche haben wir ja. Dann wäre vielleicht der nächste Schritt, auf ein klassisches Mittel umzustellen, was im Klimakterium verwendet wird. Ich muss jetzt mal den Handelsnamen sagen. Es gibt La Femme, und davon gibt es ganz viele Nachahmerpräparate. Und das gibt es auch mit 2 Milligramm und mit 1 Milligramm Östradiol, also dem natürlichen Östrogen. Das wäre so der nächste Schritt, und dann gucken wir mal, wie das so geht. Mit den Präparaten habe ich aber immer noch einen Bremseffekt drin. Das kann man theoretisch einfach mal absetzen und ausprobieren, was passiert jetzt. Man könnte aber auch umstellen auf natürliches Östrogen als Gel oder Pflaster oder Spray oder auch Tablette, und dann ein Gelbkörperhormon einsetzen, was keinen unterdrückenden Effekt hat. Aber ich würde mal sagen, einfach absetzen kann man durchaus machen und mal schauen, was dann passiert. Und dann, wenn Beschwerden auftauchen, kann man ja wieder einsteigen.
Und könnte es sein, dass wenn ich jetzt die Pille nach vielen, vielen Jahren absetze, dass dann auch doch nochmal heftig blute, obwohl ich eigentlich doch fast am Ende bin?
Ja, das kann auf jeden Fall passieren. Der Eierstock kann ja dann wieder anspringen. Und wie wir ja wissen, wenn das mittlere Alter der letzten Regelblutung 51 bis 52 ist, dann heißt es ja, dass die Hälfte der Frauen noch danach blutet. Wir sehen auch tatsächlich Frauen, bei denen der Eierstock noch relativ regelmäßig funktioniert mit 56, 57. Ich glaube, die älteste, die ich neulich mal hatte, war fast 60. Das fand ich auch ungewöhnlich. Also da sind Frauen einfach sehr unterschiedlich und der Verlauf ist sehr variabel, und so ein bisschen muss man sich einfach auf den Einzelfall verlassen. Was ich nicht machen würde vielleicht an der Stelle, das ist mir wichtig, eine Kombinationspille mit den alten synthetischen Östrogenen an- und absetzen, sagen wir mal 4 Wochen pausieren und sagen, nee, ich nehme die wieder. Das sollte man nicht machen, weil gerade wenn man neu beginnt, sind Gefahren wie Thrombose oder Schlaganfall deutlich höher, als wenn man die schon länger nimmt. Und jemand, der, sagen wir mal, um die 50 ist oder 52, hat ja mehr Risiken für Thrombose und Schlaganfall, einfach altersbedingt. Das würde ich nicht machen, aber das 17-Beta-Östradiol, also das natürliche Östrogen, kann man schon auch mal an- und absetzen.
Okay, dann gibt es ja noch andere Verhütungsmethoden, Spirale, Verhütungsring. Was muss man da beachten?
Der Verhütungsring ist genau das gleiche wie eine Kombinationspille, also das heißt synthetisches Östrogen, das ist das Ethinylestradiol, und das macht eben auf jeden Fall, egal ob es jetzt als Vaginalring abgegeben wird oder ob sie es schlucken, die gleichen Nebenwirkungen für Thrombose und Schlaganfall, auch Herzinfarkt. Das geben wir sowieso bei Frauen um die 50 nicht mehr sehr gerne. Eigentlich setze ich diese klassischen Kombipillen spätestens mit 50, 51, 52 ab, wenn jemand auch nur den Hauch von Risiken hat, auch schon deutlich früher. Und deswegen ist der Verhütungsring eigentlich genauso zu sehen wie eine klassische Kombinations-Antibabypille, so was ich gerade gesagt habe. Bei der Spirale kommt es drauf an, ist es eine Kupferspirale, die macht ja gar nichts am Hormonaushalt. Also wenn die Patientin dann nicht mehr blutet und entsprechende Beschwerden kriegt, weiß ich, aha, sie ist in der Peri- oder Postmenopause jetzt. Wenn die Patientin eine Hormonspirale hat, hat die ja oft gar keine Blutung mehr. Da muss man so ein bisschen gucken, wie sehen die Eierstöcke aus im Ultraschall? Was hat die Patientin für Beschwerden? Sagt die, ich habe überhaupt keine Beschwerden, mir geht's super. Dann macht man vielleicht auch mal einen Hormonstatus. Wir reden aber jetzt wirklich über die Frauen jenseits der 50.
Okay, vorher würden Sie da auch nicht irgendwie anfangen, hektisch was auszuprobieren, abzusetzen?
Nein, auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, Sie können natürlich gerade bei liegender Hormonspirale wunderbar, wenn die Hormonspirale liegt, dann wissen wir, der Schutz der Gebärmutterschleimhaut, des Endometriums ist sicher gegeben. Da kann man, wenn die Frau schon mal beginnende Symptome wie Hitzewallungen hat, auch schon Östrogen dazugeben. Das machen wir auch oft. Also da ist die Hormonspirale eigentlich eine sehr elegante Übergangslösung für die Perimenopause. Es gibt keine Blutungsstörung und man kann nach Bedarf Hormone dazugeben. Mhm.
Eine Hörerin fragt, wie verhält es sich beim Einstieg in die Hormonersatztherapie, wenn die Hormonspirale Mirena noch liegt? Es gibt einen Hormonstatus, der auf die Wechseljahre hindeutet. Einen Zyklus hat sie aufgrund der Spirale halt nicht mehr. Folglich ist völlig unklar, seit wann die Wechseljahre bestehen. Ich bin schon 54 und bin Migränepatientin mit Aura. Und sie fragt jetzt, wie steht's mit diesem goldenen Zeitfenster? Könnte sie jetzt sozusagen noch mit der HET beginnen?
Also das goldene Zeitfenster, es ist gut, dass das nochmal als Frage kommt. Das ist natürlich schon ein sehr, wie soll ich es mal sagen, willkürlicher Begriff. Wir verwenden das eigentlich vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass vieles dafür spricht, dass man einen Schutz für das Herz-Kreislauf-System, den wir ja wahrscheinlich bei einem Beginn einer Hormontherapie um den Zeitpunkt der Menopause rum mitnehmen, dass wir den nicht mehr mitnehmen, je länger die Menopause zurückliegt. Wie groß diese Lücke sein darf, ob die 2 oder 3 Jahre sein darf, ob die 5 oder 8 Jahre sein darf, das wissen wir nicht. Aber entscheidend ist eigentlich nur, dass wir dann den Schutzeffekt fürs Herz-Kreislauf-System nicht mehr mitnehmen. Wenn dieses Zeitfenster schon länger ist, dann nehmen wir den Schutz nicht mehr dafür mit. Wir nehmen aber weiterhin den Schutz mit für die Knochen, wahrscheinlich auch für den Diabetes. Und Beschwerden, die da noch vorhanden sind, kann man trotzdem behandeln, auch wenn dieses Zeitfenster schon 5, 6, 8 Jahre her ist. Wir sind ein bisschen vorsichtig, wenn die Menopause tatsächlich, sagen wir mal, 8 bis 10 Jahre zurückliegt. Da muss man ein bisschen gucken, dass man nicht durch die Einleitung einer Hormontherapie sogar ein Herz-Kreislauf-Ereignis auslösen kann. Also sprich ein Herzinfarkt oder vielleicht auch ein Schlaganfall. Das kommt dann wieder auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit der individuellen Frau an. Wenn die zum Beispiel schon viele Plaques an ihren Halsschlagadern hat, dann muss man vorsichtig sein mit dem Einleiten. Aber es ist nicht so, dass man sagt, so das günstige Zeitfenster ist jetzt vorbei, jetzt kann man auf keinen Fall mehr anfangen mit den Hormonen. Aber ich glaube auch zu diesem Thema, wie lang kann man es nehmen, wann kann man nochmal anfangen, da haben wir, glaube ich, noch ein paar Fragen. Insofern gehen wir vielleicht da nochmal ein. Ne?
Ich habe eine Frage mit diesen Plaques. Gibt es da tatsächlich sozusagen Studien, ist das erforscht, dass das dann eine negative Wirkung haben könnte oder ist das nur so eine Vorsichtsmaßnahme, wo man sagt, geben wir dann mal lieber nicht mehr?
Frau Simonsen, da legen Sie so einen kleinen Finger in die Wunde. Weil so ganz genau wissen wir es nicht. Mein Vorgänger bei der Menopausengesellschaft, Professor Mück, ein wirklich hochhonoriger Wissenschaftler und den ich auch extrem schätze. Der sagt immer, es gebe so tierexperimentelle Untersuchungen, dass man, wenn so ein Plug instabil ist und man kann eben auch Plugs sowohl in der Halsschlagader als auch in den Herzkranzgefäßen haben, dass es möglich sei, dass wenn man dann Östrogen dazu gibt, dass diese instabilen Plugs sich plötzlich platzen und dann einen Herzinfarkt auslösen. Wenn ich aber ehrlich bin, ich persönlich habe noch nie so eine Studie gesehen und ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Wir machen das so, dass wenn Patientinnen da schon ein Problem aufweisen, dann guckt man ganz besonders, dass die Blutwerte gut eingestellt sind, dass die zum Beispiel so einen Cholesterinsenker nehmen, ein sogenanntes Statin, dass der Blutdruck gut eingestellt ist, also dass das alles gut kontrolliert ist. Und dann kommt es sehr auf den Einzelfall an. Also da kann man sich schon trotzdem im Einzelfall trauen, was zu nehmen. Man muss aber dieses Thema auf dem Schirm haben.
Weil ja eigentlich das Östrogen unsere Gefäße geschmeidig hält.
Theoretisch ja, aber wenn ein zu großer Abstand zur letzten Regelblutung da ist und eine zu lange Zeit ohne Östrogen, dann verändern sich die Gefäße und antworten auch nicht mehr richtig auf das Östrogen. Also dieser Schutzeffekt für die Gefäße ist einfach, wenn quasi die Gefäße entwöhnt sind vom Östrogen, irgendwann nicht mehr griffig. Das ist leider so. Und das ist auch dieses günstige Zeitfenster. Aber ich muss jetzt nochmal sagen, wir nehmen ja nicht Hormone, um unsere Gefäße zu schützen, sondern wir nehmen Hormone, weil wir Beschwerden haben, weil es uns schlecht geht, vielleicht weil, um unseren Knochen zu schützen. Und nochmal diesen Herz-Kreislauf-Schutzeffekt, den nehmen wir dankend mit. Aber niemand gibt jemanden zur Prävention, also zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen Hormone. Da sind sich eigentlich auch alle einig. Also niemals als einzigen Grund.
Da passt die nächste Frage dazu, weil wenn ich jetzt die Kombipille zum Beispiel absetze oder diesen Verhütungsring, könnte ich dann sozusagen sofort auch mit bioidentischen Hormonen beginnen oder muss ich erst warten, ob ich überhaupt Symptome bekomme?
Nein, das muss man nicht unbedingt, aber die Vorgabe ist ja eigentlich, dass wir nur Frauen behandeln, die Symptome haben. Also Frauen, die gar keine Symptome haben, behandeln wir eigentlich nicht. Dann kommt immer wieder die Frage, ja, aber die vielen Schutzeffekte, da muss man jetzt schon auch sagen, für welche der Erkrankungen, bei denen Hormone präventiv sind, hat die individuelle Frau ein Risiko. Wenn die Knochen bombig sind, dann nimmt sie da ja keinen Schutzeffekt mit, den braucht die gar nicht. Genauso, wenn sie null Risiko für Diabetes hat, dann braucht sie da auch keinen Schutzeffekt. Für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch für Diabetes und Knochenprobleme kann man ja auch anders nochmal vorbeugen. Also man muss immer sehen, ich behandle in erster Linie Symptome und Schutzeffekte für verschiedene Systeme im Körper nehme ich dann dankend mit und muss mir halt immer im Einzelfall überlegen, okay, mache ich das jetzt weiter oder nicht? Für mich ist das Entscheidende das Wohlbefinden der Patientin und wenn die Frau sagt, mir geht es mit Hormonen besser, dann muss ich gar nicht diskutieren, okay. Aber es geht ums Wohlbefinden.
Aber Sie würden schon ein bisschen warten, was die Frau dann sagt, wenn sie praktisch keine...
Ja, wenn die zum Beispiel sagt, bevor ich mit dieser Kombipille oder mit was anderem angefangen habe, da hatte ich schon Beschwerden, dann würde ich denken, okay, wir können jetzt mal umstellen auf bioidentische Hormone. Aber man kann in dem Fall auch einfach mal sagen, wir setzen jetzt mal ab und gucken, was passiert. Also ich mache das in den meisten Fällen. In Einzelfällen kann man auch nahtlos mit Hormonen weitermachen.
Da muss man auch nicht irgendwie eine Sicherheitsspanne haben und warten, sondern...
Ja, und noch was, ein Nachsatz zu der Frage von vorhin, wo die Hörerin gefragt hat, wie weiß ich denn, wie lange ich schon in den Wechseljahren bin? Muss man ehrlicherweise sagen, das ist eigentlich egal, retrospektiv. Die ist jetzt in einer bestimmten Situation, es geht ihr gut oder schlecht, das war ja gar nicht die Frage. Und ob das jetzt seit 2 Jahren geht oder seit 5 Jahren, ist eigentlich relativ egal. Die Wechseljahre sind ja nicht so eine Blackbox, wo man einmal reingeht und dann wieder rausgeht, sondern am Anfang ist immer so, als würde man mal da so reinschauen und das sind so fließende Übergänge und im Endeffekt ist es eigentlich nicht wirklich wichtig, wann ist es losgegangen, retrospektiv. Es ist in dem Moment, wenn es losgeht und es den Frauen schlecht geht, wichtig zu erkennen, aha, mir geht es vielleicht schlecht, weil ich jetzt in den Wechseljahren bin. Aber retrospektiv zu sagen, oh mein Gott, wie lange bin ich schon drin, ist eigentlich wenn man mal ganz ehrlich ist, nicht von Bedeutung.
Und wir hatten ja auch schon gesagt, dass bei der Hormonspirale Mirena tatsächlich so ein Östrogenmangel auftreten kann. Und da hatten Sie ja vorhin gesagt, da kann man dann auch schon transdermal was dazugeben.
Ja, unbedingt. Also das passiert, machen wir auch oft und ganz selten, wenn jetzt Frauen mit Mirena diese Achterbahn der Hormone haben, über die wir in der Perimenopause schon oft gesprochen haben, dann kann es auch manchmal sein, dass wir dann doch nochmal sowas wie eine Gestagen-Monopille oder ein anderes Gestagen geben, was den Eierstock so ein bisschen bremst. Das machen wir tatsächlich manchmal bei liegender Mirena.
Okay, und da bleibt die Mirena liegen?
Dann bleibt die Mirena liegen, weil wir ja nie so genau sagen können, wie geht es jetzt weiter. Also ich würde jetzt nicht einen, also dieses, sagen wir mal so, das Doppelmoppel, also Mirena und dann noch Gestagene zusätzlich, das würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht so dramatisch, weil das, was von der Mirena systemisch ankommt, da kommt nicht so viel an. Also da kann man sich entspannen. Es ist natürlich auch ein bisschen eine Kostenfrage. Die Mirena hat viel Geld gekostet. Ein bisschen muss man vielleicht einschränken. Die durfte ja bisher immer nur 5 Jahre liegen. Jetzt hat man das auf 8 Jahre verlängert und der Verhütungsschutz ist auch 8 Jahre gegeben. Ob der Schutz für die Gebärmutterschleimhaut nach dem 5. Jahr bis zum 8. Jahr auch noch so gut ist wie am Anfang, das wissen wir nicht so ganz genau. Das kommt wieder auf die Situation der Frau an, wie viel Östrogen ist da im Spiel. Man kann dann im Einzelfall vielleicht auch mal im 6., 7. Jahr geben, aber da muss man schon genau hinschauen.
Jetzt kommen wir mal zu dieser Frage, was ist denn mit meinen Symptomen? Werden die alle besser? Was berichten denn da Ihre Patientinnen?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Im Grunde genommen, so diese klassischen Symptome wie Hitzewallungen, meine Mutter hat immer gesagt, die fliegende Hitze, die gehen ja eigentlich erst los, wenn der Östrogenmangel voll greift. Und der greift ja erst in dem Moment, wo die Blutung ausbleibt. Also im Grunde, dann haben wir kein Östrogen mehr und dann gehen die Symptome in Richtung Hitzewallung häufig erst richtig los. Also diese Hitzewallungen sind ja weniger ein Thema in der Perimenopause, sporadisch ja, aber nicht so viel. Aber die Hitzewallungen gehen eigentlich erst richtig los mit der letzten Regelblutung und die können dann unterschiedlich lange anhalten. Also es gibt Daten, die Mayo-Klinik hat es vor kurzem untersucht, dass 60% der Frauen nach 60 immer noch Hitzewallungen haben. Das fand ich jetzt relativ viel. Das heißt aber auch, das sind vielleicht Frauen, die einmal die Woche eine Hitzewallung haben. Aber es gibt auch welche, die immer noch 4, 5, 6, 8 Mal am Tag eine Hitzewallung haben und auch nachts aufwachen wegen Hitzewallungen. Also das kann sehr lange anhalten. Es gibt einzelne Studien, die sagen, im Mittel bis zu 11 Jahre. Und wenn wir sagen im Mittel, dann heißt es, jede zweite kann auch noch weitaus länger Symptome haben. Das variiert von Frau zu Frau sehr stark. Ich sag jetzt mal, ich habe ein paar 70-, 80-Jährige, die immer noch die Hitzewallung haben. Also es ist sehr variabel. Ein zweites Symptom, was ich nochmal sehr wichtig finde, auch an dieser Stelle, da haben wir ja auch in diesem Podcast schon drüber gesprochen, ist, dass der Östrogenmangel, der in der Scheide sich bemerkbar macht, ja auch erst richtig losgeht in dem Moment, wo kein Östrogen mehr im Spiel ist. Meine Kollegin und Freundin Frau Schwenkhagen sagt immer, die Scheide ist ein Östrogen-Junkie. Also wenn dann kein Östrogen mehr da ist, wird die Scheide immer trockener. Und das ist übrigens ein Symptom als einziges, was wirklich nie aufhören wird, sondern eher zunimmt. Und wenn Frauen da Beschwerden haben, muss man das auch ernst nehmen. Man kann das versuchen zu behandeln mit nicht hormonellen Mitteln, also hyaluronhaltige Gels, Befeuchtungsgels. Aber man kann auch lokal niedrig dosiert dieses Östriol nehmen, was wirklich gut hilft. Das kann man übrigens tatsächlich nehmen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Also da bin ich völlig, völlig schmerzbefreit. Das kann man ganz gut machen.
Da haben wir in 2 Folgen schon drüber gesprochen. Die würden wir auch einfach mal in den Shownotes verlinken. Wer da Interesse hat, kann
sehr
da gut auch noch mal reinhören.
Ja, ja.
Genau. Da hatten wir jetzt praktisch die uns vielleicht dann doch noch ein bisschen begleiten, aber einige Symptome wären auch besser, nämlich die mit diesen Schwankungen in der Perimenopause zu tun haben, oder?
Ja, ein Teil wird besser, Jetzt kommt leider die schlechte
Und jetzt
Nachricht.
machen Sie uns mal ein
Gerade
bisschen
die.
Mut, Frau Scholl.
Nein, nein, okay, mache ich auch. Nein, es gibt, aber ja, wissen Sie, aber man darf auch den Frauen nicht sagen, ach, bilden sich alles nur ein. Schlafstörungen sind auch noch was, was häufig noch weiter fortgeht. Auch so eine gewisse Einschränkung der Stimmung. Aber die Studien sagen tatsächlich, diese kognitiven Einschränkungen, also Brain Fog und auch die depressiven Verstimmungen werden besser, wenn erstmal diese letzte Blutung vorbei ist. Dann hat man mehr das Thema Hitzewallung. Die Schlafstörung finde ich ein schwieriges Problem, weil ja auch Männer im Alter mehr Schlafstörungen entwickeln. Und sehen wir schon, das ist jetzt nicht primär nur ein hormonelles Problem, sondern das ist vielleicht auch ein Problem des Alter oder Älterwerdens. Also Schlafstörungen ist schwierig, die können aber schon auch noch vorhanden sein, auch nach der Menopause.
Wir kommen mal zu einer Hörerinnenfrage, die Doris hat uns nämlich geschrieben. Die ist 67 Jahre alt und hat die Hormoneinnahme im August ausgeschlichen. Sie schreibt, nachts ist der Schlaf extrem durch Schweißausbrüche gestört. Es geht ganz schön an die Psyche und ich bin unausgeglichen und antriebslos. Meine Gynäkologin ist aber der Meinung, dass ich schon längst durch sein müsste mit den Wechseljahren. Angefangen haben diese schon, als ich 40 Jahre alt war. Dreimal habe ich versucht, zwischendurch auszuschleichen und auch da musste ich mal Pause machen, weil sich die Gebärmutterschleimhaut hoch aufgebaut hatte und es zu Blutungen kam. Soll Doris wieder anfangen mit den Hormonen?
Also auch für diese Frage bin ich sehr dankbar, denn das, was ich gerade gesagt habe, dass es Frauen gibt, die dann 8 Jahre gar nicht schwitzen und plötzlich wieder anfangen, bei denen muss man nach Ursachen fahnden, die gar nichts mit Hormonen zu tun haben. Bei Doris ist es offensichtlich so, die hat immer Hormone genommen. Und jetzt direkt mit Absetzen der Hormone geht die Schwitzerei los. Da würde ich jetzt mal sagen, die Kausalität ist sehr eindeutig, ja. Also mit Hormonen alles gut, ohne Hormone Schweißausbrüche, Schlaf schlecht und dann geht es an die Psyche. Ich persönlich hätte in der Situation keine großen Probleme, wieder anzufangen mit den Hormonen. Wir haben da auch nicht so ein langes Gap, also nicht so eine lange Lücke zwischen Aufhören mit Hormonen und dem Neubeginn. Man würde natürlich mit 67 ausschließlich über die Haut das Östrogen geben. Nun hat Doris auch gesagt, dass sie eine aufgebaute Schleimhaut und Blutungsstörungen zwischendurch mal hatte. Da kann es sein, dass einfach die Gestagendosis, die sie genommen hat, ob es jetzt Progesteron oder ein anderes Gestagen war, zu niedrig war. Es könnte aber auch sein, dass das vielleicht noch in Phasen war, wo der Eierstock noch so ein bisschen mitgearbeitet hat. Also ich würde sagen, sie gehört einfach zu den wenigen Patientinnen, wo die Hitzewallungen einfach ganz lange anhalten und die können auch mal 20 und 25 Jahre anhalten. Und wenn der Leidensdruck sehr hoch ist und so klingt das bei Doris, dann würde ich anfangen. Ich würde nur gucken, dass gerade zum Beispiel, wenn man Progesteron oder das Dydrogesteron nimmt, von der Dosis mich ein bisschen höher bewegen als bisher. Vielleicht gehört sie zu den Frauen, die einfach mehr Gelbkörperhormon an der Schleimhaut brauchen. Es kann dann trotzdem immer noch mal zu Blutungen kommen. Vielleicht gehört sie auch zu denen, die eine sehr reaktionsfähige Gebärmutterschleimhaut haben. Also ich finde da den Zusammenhang sehr eindeutig. Bis sie abgesetzt hat, war alles gut. Mit dem Absetzen der Hormone gingen die Beschwerden los. Das finde ich sehr plausibel.
Dass die Gynäkologin sagt, sie müsse ja nun schon durch die Wechseljahre durch sein. Sie ist ja durch die Wechseljahre durch. Sie ist in der Postmenopause und hat aber trotzdem eben noch Symptome des Östrogenmangels.
Ja, genau. Und manchmal machen wir auch nur so einen Therapieversuch mit einem niedrig dosierten Kombinationspflaster und dann ist eigentlich alleine schon, wenn die Beschwerden besser werden mit den Hormonen, ist es, wenn Sie so wollen, diagnostischer Test. Wir machen das. Man muss natürlich auch dann immer, immer die Brust im Auge behalten, weil je länger wir die Hormone nehmen, desto, sagen wir mal so, desto deutlicher wird das Brustkrebsrisiko beeinflusst, auch mit bioidentischen Hormonen. Aber es ist immer noch überschaubar. Aber immer dran denken, regelmäßig die Brust untersuchen. Das muss ich an der Stelle nochmal sagen, auch mit 67. Und es wird ja jetzt das Brustkrebs-Screening, erweitert auf bis 75. Das finde ich sehr begrüßenswert. Und also das muss man dann parallel immer machen.
Zum Brustkrebs hatten wir auch eine Folge in der letzten Staffel. Und da müssen wir sagen, Brustkrebs ist halt ein Krebs, der im Alter auftritt. Und die Hormone machen den nicht, sondern die fördern dann eventuell sein Wachstum. Das ist sozusagen genau. Das Problem. Genau.
Genau.
Die Postmenopause, haben Sie gesagt, verläuft eben bei den Frauen sehr unterschiedlich. Da hat uns auch eine Hörerin geschrieben, bei mir gingen die Probleme erst Jahre später los. 6 Jahre danach und genauso heftig wie in der Perimenopause. Meine Ärztin, eine Hormonspezialistin, meinte, da könnte es auch in der Postmenopause nochmal richtig doll zu einem Schub an Symptomen kommen. Hitzewallungen werden stärker. Woran liegt das und kennen Sie dieses Phänomen? Aber die hatte offenbar so eine Pause, eine Symptompause, ne?
Ja, wobei man natürlich schwer sagen kann, bei manchen Frauen hört der Eierstock nicht komplett auf zu arbeiten, sondern macht immer noch so ein bisschen Östrogen. Und irgendwann hört es ganz auf. Ich finde jetzt 6 Jahre einen relativ langen Zeitraum, aber rein theoretisch schon. Aber bei 6 Jahren, das finde ich schon so hart an der Grenze. Und nochmal bitte immer gucken, ist es vielleicht doch die Schilddrüse, die übrigens auch Schlafstörungen machen kann. Und es ist auch so, dass gerade auch in dieser Postmenopause wir das immer mal wieder sehen, dass Frauen eine Überfunktion der Schilddrüse entwickeln. Das ist tatsächlich so. Und die macht Hitzewallung und Schlafstörung. Ganz typisch. Übrigens auch Herzklopfen. Also da muss man nach anderen Ursachen gucken und auch da muss ich nochmal sagen, bitte immer nochmal nach einer Insulinresistenz gucken. Manchmal frage ich mich, ob es auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass mit zunehmendem Alter dann doch die Testosteronproduktion der Eierstöcke in die Knie geht. Die geht gar nicht so um die 50 nach unten, sondern häufig erst nochmal später. Ob das vielleicht mit eine Ursache ist, dann dass doch nochmal so Symptome sich verstärken. Ich finde es jetzt nicht so ganz typisch. Ich fahnde eher nach anderen Ursachen. Übrigens auch mal ein schlecht eingestellter Blutdruck oder Blutdruckspitzen, von denen man gar nichts weiß, können auch mal diese Hitzewallung machen.
Und die Ärztin unserer Hörerin meinte auch, dass wenn sie ihr jetzt Hormone in der Postmenopause geben würde, würde es zwangsläufig zu Blutungen kommen.
Das würde ich jetzt nicht so sagen. Man muss ja immer ausreichend Gelbkörperhormon dazugeben. Und wenn man das durchgehend dazugibt, dann muss es nicht zu Blutungen kommen. Ich würde mir immer mal die Schleimhaut anschauen, gerade bei jemandem, der vielleicht nach der letzten Blutung noch so ein bisschen Östrogen hatte, kann es gut sein, dass die Schleimhaut eben doch so ein bisschen aufgebaut ist. Nicht so hoch, dass es spontan zu Blutung kommt. Aber wenn ich jetzt Hormone ins System gebe, dann kann es sein, dass es mal eine Blutung gibt. Ich würde mir die Schleimhaut angucken und wenn die aufgebaut ist, einmal eine Blutung richtig auslösen. Da gibt man dann mal hochdosierten Gelbkörperhormon für 14 Tage und danach mit ein bisschen Glück blutet es nicht. Also ich würde es nicht so sehen.
Weil wir das ja dann die bioidentischen Hormone durchgängig nehmen können. Ne? Da müssen wir ja keinen Zyklus mehr beachten.
Also ich würde, das Wesentliche ist, dass Sie das Gelbkörperhormon durchgängig nehmen, ob das jetzt mikronisiertes Progesteron ist oder ob es das Dihydrogesteron ist, das wird man dann durchgehend nehmen und wenn die Patientin sagt, ich habe Angst vor Blutung, eben auch ein bisschen höher dosiertes Gestagen.
Und an dieser Stelle unterbrechen wir kurz unser Gespräch für meinen Hörtipp. Ihr kennt das ja schon. Diesmal will ich von euch wissen, wart ihr schon mal in einer Paartherapie? Wenn ihr wissen wollt, wie sowas abläuft und was da besprochen wird, kann ich euch den Beziehungspodcast Die Paartherapie von unseren Kolleginnen und Kollegen von NDR2 ans Herz legen. Darin werden echte Paare mit echten Problemen vorgestellt. Da geht es um Eifersucht, fehlende Intimität, um Seitensprünge. Der Podcast begleitet die Paare in echten Therapiesitzungen mit dem Hamburger Therapeuten Erik Hegmann. Die neue Staffel von Die Paartherapie findet ihr in der ARD-Audiothek. Und den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Die Hörerin ist 56, seit 5 Jahren postmenopausal. In den ersten 3 bis 4 Jahren hatte sie eine schwere Sika, das ist Augentrockenheit, aber sonst eigentlich keine Beschwerden. Und dann jetzt im November hat sie aber mit einer Hormonersatztherapie begonnen, nimmt dieses Pflaster Estramon Conti, da sie nämlich starke Hitzewallungen bekommen hatte und es ihr gar nicht gut ging. Die vasomotorischen Beschwerden, also die Hitzewallungen, waren dann nach 24 Stunden weg. Auch sie hat wieder besser geschlafen. geschlafen. Nach 4 Monaten haben aber leider sehr starke Blutungen eingesetzt, mitsamt PMS wieder. Da die Blutung trotz zusätzlicher Gestagengabe nicht gestoppt hat, habe ich eine Abrasio machen lassen. Der histologische Befund ergab keine Anomalie. Meine Gynäkologin hat jetzt Bedenken, weiterhin Östradiol zuzuführen. Progesteron, vaginal oder oral, habe ich nicht gut vertragen. Eine andere Gynäkologin meinte, es gäbe noch die Möglichkeit, Femoston-Tabletten zu nehmen, die allerdings wieder eine menstruale Blutung herbeiführen würden.
Ja, das ist genau das, was ich bei der anderen sagte. Es gibt eben Patienten, da kriegen sie die nicht blutungsfrei. Das ist vielleicht so ein individuell sehr reagibles Endometrium, also Gebärmutterschleimhaut. Jetzt muss ich dazu sagen, die Patientin hat auch gesagt, 5 Jahre war sie, glaube ich, postmenopausal, ne? Und jetzt hat sie das Estramon Conti bekommen. Und da muss man sagen, die Gestagendosis in dem Estramon Conti, das ist übrigens ein wirklich synthetisches Gestagen, ist relativ niedrig. Wenn da doch noch ein bisschen eigenes Östrogen im Rennen ist oder vielleicht noch Schleimhaut aufgebaut war, dann reichte diese Gestagendosis nicht, um die Schleimhaut sozusagen ausreichend ruhig zu stellen. Ich sag's jetzt mal so. Ja, das finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich. Wenn ich solche Patientinnen habe, dann denke ich, ach, dann ist dieses Kombipflaster nicht vielleicht das Richtige. Die braucht dann einfach ein Gestagen zusätzlich. So jemand würde ich zum Beispiel ein Pflaster geben, wo nur Östrogen drin ist und dann aber direkt Gelbkörperhormon in einer ordentlichen Dosis. Ob da Progesteron so das Ideale ist, weiß ich nicht, muss man ausprobieren.
Hat sie auch nicht vertragen, auf jeden Fall, offenbar. Ne?
Jetzt hat sie auch nicht vertragen. Da würde ich jetzt nochmal Dydrogesteron geben. Es gibt halt dann auch noch so ein paar synthetische Gestagene, die man in der Situation geben kann. Die sind zum Teil für dieses Alter gar nicht zugelassen. Das muss man auch wieder sagen. Die sind eigentlich nur für jüngere Frauen zugelassen. Das muss man mit der Patientin besprechen, muss sie vielleicht selber bezahlen. Aber da muss man sicher eine individuelle Lösung finden. Ich finde den Fall nicht so ungewöhnlich. Also insofern,
mitsamt PMS auch?
Ja, das glaube ich so ein bisschen einfach, dass die Blutung selber macht bei manchen Patientinnen ein bisschen Beschwerden, auch mit Kopfschmerzen. Die Mechanismen wissen wir gar nicht so genau. Ich muss gestehen, dass ich so an ein klassisches PMS da nicht so ganz glaube oder mir nicht so ganz vorstellen kann. Ich glaube, es ist einfach so, dass durch die Blutung Empfindlichkeiten oder Befindlichkeiten hervorgerufen werden. Die können auch schon mal sein.
Und wir kamen zu dieser Femoston-Tablette, die wurde ihr jetzt vorgeschlagen. Ich habe mal geschaut, die enthält dieses Dydrogesteron, also diesen Bruder vom Progesteron und Estradiol, aber eben geschlucktes Estradiol. Ist das noch so gut?
Also man kann das auch, es gibt das Dydrogesteron ja auch als Einzelsubstanz und man wird jetzt jemanden, der 56 ist und lange keine Hormone hat, da würde ich auch gefühlsmäßig lieber direkt mit einem transdermalen Östrogen einsteigen, also Gel, Pflaster oder Spray und dann kann man wunderbar das Dydrogesteron dazugeben. Das wird tatsächlich von der Reihe von Patientinnen besser vertragen als das Progesteron. Ich fand es gerade lustig, dass Sie gesagt haben, der Bruder vom Progesteron. Ich sage immer die Schwester. Das wird deswegen besser vertragen von manchen Patienten, weil es anders als das mikronisierte Progesteron nicht im Gehirn Wirkungen auslöst. Es macht eben auch nicht müde, es macht keine Kopfschmerzen, es macht keinen Schwindel, was manche Patientinnen unter Anwendung von Progesteron berichten.
Die Hörerin hatte ja auch geschrieben, dass sie eine Abrasio machen musste. Das ist das, was man auch als Ausschabung kennt. Dazu habe ich auch viele Fragen bekommen, weil wir haben ja immer gesagt, das Progesteron schützt unsere Gebärmutterschleimhaut davor, zu hoch aufzuwachsen. Und jetzt kam die Frage, was ist denn zu viel Gebärmutterschleimhaut? Also ab wie viel muss ich da sozusagen eingreifen?
Es kommt leider wieder auf die Situation an. Also so grob, sagen wir mal, bei 5 mm Gebärmutterschleimhaut, da werden wir Gynäkologen so ein bisschen wachsam. Wenn es höher ist, also bei 10 mm, würde man entweder versuchen, einmal durch eine hochdosierte Gelbkörperhormongabe eine Abbruchblutung auszulösen. Und dann guckt man hinterher, ist jetzt alles abgeblutet, dann ist man entspannt. Wenn dann immer noch viel Gebärmutterschleimhaut da ist, dann kann sich auch mal ein Polyp dahinter verbergen. Dann muss man eine Ausschabung machen, um auszuschließen, dass da doch eine Vorstufe von einem Gebärmutterschleimhautkrebs ist oder vielleicht schon ein kleiner Gebärmutterschleimhautkrebs da ist. Das heißt, es ist immer so eine Kombination. Wie ist das Blutungsmuster? Hat die überhaupt keine Blutung? Wie lange ist die Menopause her? Wie hoch ist die Gebärmutterschleimhaut? Hat die komische Blutung? So schmiert die so vor sich hin? Wie sieht es aus? Also es sind so verschiedene Kriterien. Man kann es nicht an einem Parameter eindeutig festmachen. Aber die Höhe der Aufbau ist schon wichtig. Wie gesagt, wir probieren dann, das nennen wir sogar eine hormonelle Ausschabung. Da gibt man dann mal für 14 Tage vielleicht besser ein synthetisches Gestagen. Damit richtet man dann auch keinen Schaden an. Das könnte Chlormadinon sein, das könnte Methoxyprogesteronacetat sein. Also gibt es verschiedene Varianten. Man kann auch mal Progesteron in hoher Dosis oder Dydrogesteron nehmen. Das kommt auf den Fall an. Vielleicht noch mal ein wichtiger Punkt, Frau Simonsen, weil die Hörerin auch geschrieben hat, wir sagen ja immer, das Progesteron schützt unsere Gebärmutterschleimhaut davor, sich zu hoch aufzubauen. Das ist so der kleine Schönheitsfehler des natürlichen Progesterons. Das muss man leider sagen. Was ist nämlich der Schönheitsfehler? Der ist, dass das individuell wiederum sehr stark unterschiedlich verstoffwechselt wird. Wenn wir das schlucken, entstehen ganz viele Stoffwechselprodukte. Und nur ein Teil dieser Stoffwechselprodukte landet wirklich an der Gebärmutterschleimhaut. Ich glaube, das haben wir auch schon mal in vorigen Folgen gesagt. Wenn man es vaginal nimmt, ist man einfach näher dran und es entstehen nicht so viele Abbauprodukte. Also das Progesteron kann in Einzelfällen zum Schutz der Gebärmutter nicht ausreichen, beziehungsweise wird es leider immer mal zu niedrig dosiert. Jetzt kommt immer die Frage, ja, wie hoch muss ich es denn dosieren? Und jetzt kommt leider die Antwort, das ist individuell unterschiedlich. Bei vielen Frauen reichen 100 Milligramm am Tag, aber manche müssen auch 200 nehmen oder gar 300. Und da muss man tatsächlich ein bisschen genau hinschauen. Es gibt eine Studie, die zum Beispiel gesagt hat, Frauen, die das natürliche Progesteron oder das Dydrogesteron benutzen zum Schutz der Schleimhaut für mehr als 5 Jahre, deren Risiko für einen Gebärmutterschleimhautkrebs ist höher als mit synthetischen Gestagenen. Jetzt stehen wir natürlich so ein bisschen im Regen, weil wir ja alle wissen, aha, aber mit Progesteron und Dydrogesteron ist das Brustkrebsrisiko nur gering erhöht. Also da müssen wir so ein bisschen Spagat machen. Mein persönlicher Rückschluss aus dieser Studie war immer, ich gebe einfach mehr Progesteron und Dydrogesteron, als ich früher gegeben habe. Um sicherer zu sein. Im Einzelfall muss man da halt genau hinschauen. Es nehmen jetzt nicht so viele Frauen länger als 5 Jahre die Hormonersatztherapie, aber es gibt ja doch eine ganze Reihe, die das machen. Und wir gucken einfach genau hin. Ich muss dazu sagen, ich habe persönlich jetzt noch keinen Fall gehabt, wo tatsächlich dann ein Karzinom da war, also ein Krebs der Gebärmutterschleimhaut, was nicht heißt, dass es im Einzelfall doch mal sein kann. Also man muss gut hinschauen und wenn vielleicht die ein oder andere Hörerin mal woanders liest, ja, Progesteron macht Gebärmutterschleimhautkrebs, das stimmt natürlich so auch nicht, aber man muss es genügend hoch dosieren. Und diese Studie, die ich angesprochen habe, da hatten wir das Problem, dass wir gar nicht genau wissen, wie viel Progesteron haben die genommen, haben die das nur ein paar Tage pro Monat genommen oder haben sie es mal nur alle 3 Monate genommen? Also wichtig ist, dass man es mindestens 14 Tage pro Monat nehmen sollte, dann auch in ausreichend hoher Dosis, wenn man ganz sicher sein will, vaginal kommt es mehr an der Schleimhaut an. Und das Dydrogesteron macht offensichtlich ein bisschen besseren Schutz, aber nur minimal. Da gibt es auch jetzt nicht so super gute Studien zu. Und im Zweifelsfall ein bisschen höhere Dosis, als man so gemeinhin gedacht hat.
Jetzt haben Sie gesagt, 14 Tage im Monat, das Progesteron.
Dann gibt es aber eine Blutung.
Genau, dann würde es ja eine Blutung geben. Also eigentlich für die Frauen in der Postmenopause schon dann durchgängig nehmen.
Ja, das müssen, wenn die sagen, das macht mir nichts, wenn ich blute, können sie es auch 14-tägig nehmen. Wir haben auch Frauen, denen ist das wurscht. Im Gegenteil, ich habe auch Frauen, die sagen, ich fühle mich dann mehr als Frau. Also ich finde, da muss man ganz offen sein. Ich bespreche das mit denen. Vielleicht auch nochmal an der Stelle, wir sehen das immer mal, dass Frauen so nach 4, 5, 6 Jahren plötzlich anfangen wieder zu bluten. Und da muss man leider einmal eine Ausschabung machen. Also da guckt man einfach einmal vorsichtshalber nach. Wenn es nur ein einziges Mal blutet, kann man vielleicht noch abwarten. Aber in dem Moment, wo das zweite Mal eine Blutung ist, wissen Sie, wir wollen da einfach kein Risiko eingehen. Da muss man einmal gucken, das ist ein winziger Eingriff, eine Ausschabung. Macht man heute auch eine Gebärmutterspiegelung dabei, eine sogenannte Hysteroskopie. Guckt einmal rein, wie bei einer Magenspiegelung, dann sieht man auch alles wunderschön und kann gezielt auch vielleicht, wenn da ein Polyp ist, den rausnehmen. Also wir sehen das immer mal. Wir machen dann sogar manchmal für ein Viertel oder ein halbes Jahr eine explizit zyklische Therapie. Das heißt, immer nur 2 Wochen im Monat, dann blutet die und dann versuchen wir nach 3 oder 6 Monaten wieder umzustellen auf die kontinuierlich kombinierte Therapie, mit dem Gedanken, dass es dann wieder besser funktioniert.
Frau Schaudig, wegen dieser zyklischen Einnahme, da gibt es ja Experten wie zum Beispiel den Professor Huber aus Wien. Der sagt, er gibt das bevorzugt auch in der Postmenopause, weil man dann sozusagen weniger Gestagen geben muss und so auch das Risiko für den Brustkrebs nicht steigt. Er sagt, weil die Rezeptoren werden dann eben nur alle 14 Tage angesprochen und nicht dauerhaft. Ist da was dran?
Ja, das ist interessant und ich gebe da dem Professor Huber tatsächlich ein bisschen recht. Wir wissen aus Studien mit den synthetischen Gestagenen, und das ist gut belegt, dass wenn die Frauen das Gestagen nur 2 Wochen im Monat nehmen, dass dann die Brustkrebsrisikoerhöhung geringer ist, als wenn sie das durchgehend kontinuierlich nehmen. Gute Daten haben wir tatsächlich nur für die synthetischen Gestagene. Nun wissen wir ja, dass mit dem Progesteron und dem Hydrogesteron das Brustkrebsrisiko sehr viel geringer ist als mit den synthetischen. Also wenn überhaupt erst erkennbar nach, sagen wir mal, 5, 6, 7, 8 Jahren Therapie und auch da ist es nur gering erhöht. Ob bei dieser geringen Risikoerhöhung es tatsächlich so einen großen Unterschied macht, ob ich es zyklisch, also sequenziell nehme, also genau 2 Wochen im Monat, ob der Unterschied dann wirklich so groß ist, da gibt es keine Daten zu. Aber die hypothetische Überlegung ist völlig korrekt. Wir wissen auch, dass bei jungen Frauen, die noch regelmäßig Blutungen haben, dass in der zweiten Zyklushälfte unter dem Progesteroneinfluss, das wir nur in der zweiten Zyklushälfte haben, tatsächlich die Proliferation von Brustzellen, also das Wachstum von Brustzellen verstärkt ist. Insofern macht es durchaus Sinn, dass das Progesteron da einen negativen Einfluss haben könnte. Herr Huber sagt es übrigens auch noch aus dem zweiten Grund. Ich war da mal mit ihm in einer Sitzung und das finde ich auch was man sich überlegen kann, ist, dass man dann auch der Gebärmutter Schleimhaut die Möglichkeit gibt, abzubluten. Und es ist vielleicht auch im Sinne einer Prophylaxe eines Gebärmutterschleimhautkrebses auch ganz günstig. Wenn man das nach 2 Wochen immer absetzt, dann blutet die Schleimhaut einmal ab und baut sich dann wieder auf. Ob die Risiken für Gebärmutterschleimhautkrebs und auch für Brustkrebs jetzt wirklich so wahnsinnig unterschiedlich sind, wenn sie so einnehmen, statt kontinuierlich. Ich gebe zu, ich halte den Unterschied für marginal. Studien dazu gibt es definitiv nicht, aber es ist eine sinnvolle hypothetische Überlegung. Der Schönheitsfehler ist, wenn sie das so machen, dann bluten sie. Und das ist ja das Einzige, was Frauen richtig gut finden in der
Dass sie dann
Postmenopause,
nicht mehr
dass sie nicht mehr bluten.
bluten.
Also das ist so ein bisschen, ich kenne Frauen, denen sage ich, das niedrigste Risiko, was sie eingehen können, ist mit einer transdermalen Östrogengabe und 2 Wochen im Monat Progesteron, noch am besten vaginal, weil dann kommt es am Endometrium am besten an, also an der Gebärmutterschleimhaut, und dann bluten sie. Das ist aus meiner Sicht, wenn man ganz bio arbeiten will, biologischer können wir nicht. Und das muss man sich einfach überlegen, aber dann blutet man halt.
Und sagen Sie, bei dieser zyklischen Einnahme, nur die in die zweiten 14 Tage, muss ich dann mehr Progesteron nehmen?
Ja, also wir empfehlen dann ein bisschen mehr. Und mit den 14 Tagen, also das ist jetzt nicht so, dass man am Kalender immer rechnen muss, wo bin ich gerade. Wir empfehlen dann immer ab dem 1. des Monats 14 Tage oder ab dem 15. des Monats. Da muss man jetzt, dann ist halt einmal der Zyklus 30 Tage mal 31, das ist egal. Also man muss nicht so akribisch rechnen, sondern immer erster des Monats, 15. des Monats. Und wir geben dann tatsächlich etwas mehr Progesteron. Ja.
Also wenn man sonst 100 Milligramm nehmen würde, geben Sie dann
Genau,
200.
200 oder auch mal 300.
Unsere nächste Hörerin ist 60 Jahre alt, hat seit 10 Jahren keine Blutung mehr und trotzdem hat sie monatlich Stimmungsschwankungen, so als hätte sie noch eine Periode. Sie muss grundlos weinen oder ist aggressiv. Sie hat auch Ödeme in den Beinen, hatte früher immer sehr starke Blutungen und Regelschmerzen und nimmt keine Hormone, aber einen Blutdrucksenker. Sie fragt, was ist bei mir los? Es scheint ja so, als wäre noch irgendwo Östrogen unterwegs und würde mir Mönchspfeffer Linderung verschaffen.
Also man mit dem letzten Ansatz, Mönchspfeffer gibt man allenfalls bei Zyklusstörungen bei jüngeren Frauen. Mönchspfeffer ist auch nicht das richtige Präparat gegen Wechseljahrsbeschwerden, sondern nur dann, wenn vielleicht noch unregelmäßige Blutungen da sind, kann man das versuchen. Mich würde mal interessieren, was Frau Dr. Zeun dazu sagt, die wir ja auch schon im Podcast haben. Also Mönchspfeffer ist sicherlich keine gute Idee. Wenn jemand 10 Jahre postmenopausal ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass tatsächlich Schwankungen der Hormonspiegel noch wirklich einen Auslöser haben. Man muss natürlich auch an tatsächlich eine Depression oder eine depressive Verstimmung denken. Es ging ja jetzt bei der Hörerin um grundloses Weinen oder Aggressivität. Also es ist nicht plausibel, dass das tatsächlich eine hormonelle Ursache hat. So tut mir ganz doll leid für die Frau. Wenn das so zyklisch auftritt, muss man auch mal an eine bipolare Störung denken. Also ich denke, da würde ich tatsächlich mit den Stimmungsschwankungen einen Psychiater oder Neurologen nochmal dazu ziehen. Würde ich tatsächlich machen. Dass sie Ödeme hat, auch die können ja alle möglichen Ursachen haben. Aber 10 Jahre nach der Menopause kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass es ein Hormonproblem ist, ja.
Eine andere spannende Frage. Ulrike würde gerne wissen, was Frau Schaudig von Hormonglobuli hält. Progesteronum D4 und Estradiol D4. Und auch kann man in der Postmenopause eine Mischcreme verwenden, die 0,01% Estradiol und 3% Progesteron enthält.
Also fangen wir mal mit den Hormonglobuli an. Ich gebe zu, ich bin zu wenig in der Homöopathie bewandert, dass mir nicht so klar ist, wie viel Progesteron und Östradiol kommt bei einer D4-Verdünnung an. Also ich bin da so ein bisschen skeptisch, vor allen Dingen, weil wir da auch gar keine Daten haben, ob dann die Progesteronmenge am Endometrium ausreicht. Was machen wir da an der Gebärmutterschleimhaut? Was tun wir da? Im Zweifelsfall denke ich ja immer, wer heilt, hat recht. Aber mir ist das ein bisschen, wie soll ich es mal sagen, da wäre ich einfach sehr unsicher, was da eigentlich passiert. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel dann tatsächlich im Körper ankommt. Wenn ich Patienten sehe mit einer Mischung aus Globuli, dann messe ich meistens gar keinen Östrogenspiegel mehr. Aber im unteren Bereich ist die Messung sehr ungenau. Wie viel wirklich ankommt, können wir nicht sagen. Ganz schwierig ist diese Mischcreme mit Östradiol und Progesteron. Auch da, wenn da steht 0,01%, ich muss gestehen, das kommt natürlich immer darauf an, wie viel ist es. Es ist für mich oft nicht ersichtlich. Ich sehe gelegentlich Patientinnen mit solchen Cremes, wie viel von dem Östrogen kommt da eigentlich an. Ganz wichtig ist, wenn ich einen Östrogeneffekt an der Gebärmutterschleimhaut habe, ist transdermales Progesteron nicht ausreichend. Also das heißt, für den Gebärmutterschleimhautschutz, brauchen wir entweder orales oder vaginales Gestagen. Es kommt immer die Frage, ja, aber wenn das Östrogen durch die Haut geht, dann muss das doch beim Progesteron auch gehen. Nee, leider nicht. Das Progesteron wird auch in der Haut schon abgebaut und wir haben keine einzige Studie, die uns irgendwie längerfristig belegt hat, dass der Schutz am Endometrium an der Gebärmutterschleimhaut ausreicht. Also diese Mischcremes würde ich auf gar keinen Fall nehmen. Progesteron über die Haut funktioniert nicht zum Schutz der Gebärmutterschleimhaut. Ich habe Patienten, die kriegen nicht von mir, aber von jemand anders eine reine Progesteroncreme transdermal und sagen, mir geht's super. Wenn ich keine Östrogen im Rennen habe und nicht für die Gebärmutterschleimhaut der Patientin verantwortlich bin, dann kann sie das machen, wenn sie sagt, mir geht's damit super. Das ist für mich immer das höchste Gut. Aber ich bin gleichzeitig verantwortlich für Risikokonstellationen. Und die Gebärmutterschleimhaut ist ein Risiko und reines Östrogen alleine, das geht nicht. Und das Progesteron in der Creme reicht nicht zum Schutz.
Okay. Unsere nächste Hörerin hat Tibolon probiert. Wir erklären gleich, was das ist. Ich lese erst mal vor. Sie ist 53, hat seit 2016 keine Gebärmutter mehr, seit 2019 nur noch einen Eierstock. Es ist also wahrscheinlich, dass sie in der Postmenopause angekommen ist, hatte massive Schlafstörungen, Libidoverlust, Haarausfall und mit Gynokardin und Progesteron hatte sie nur wenig Erfolg. Auch eine Testosteron-Eigentherapie hat nicht gefruchtet. Dann bekam sie von ihrer Ärztin Tibolon verschrieben, einmal täglich. Ihrer Libido ging es dann gut und auch ein bisschen besser waren die Schlafstörungen. Jetzt hat sie aber Nebenwirkungen. Mehr Haare im Gesicht, deutlich schlechtere Haut, Pickel, trockene Haut und wieder dünneres Haar auf dem Kopf. Frau Schaudig, was ist Tibolon und ist das in der Postmenopause eine mögliche Therapie?
Ja, ist eine gute Frage. Das Tibolon ist eine sogenannte Designer-Arznei und das ist eigentlich ein Gelbkörperhormon, also ein synthetisches Gestagen, was beim Schlucken in drei Komponenten aufgeteilt wird. Ein Teil wirkt wie ein Östrogen, ein Teil wirkt wie ein Gestagen, ein Teil wirkt wie ein Androgen, also wie Testosteron. Also eigentlich eine ganz spannende Substanz. Das heißt, wir haben einen ausreichenden Schutz der Gebärmutterschleimhaut. Da reicht das Gestagen. Es ist ausschließlich zugelassen für die Postmenopause. Also perimenopausale Frauen sollten kein Tibolon nehmen. Wahrscheinlich auch, weil dann der Gebärmutterschleimhautschutz nicht ausreicht. Also es ist was für die Postmenopause. Es gibt tatsächlich Patientinnen, die sagen, damit geht's mir super. Ich gucke so ein bisschen auf das Alter der Hörerin, die ist 53. Kann man machen. Aber dass sie eben dann entsprechende Wirkung hat wie ein männliches Hormon auf Haut und Haare, ist leider die Kehrseite der ganzen Sache. Ich wundere mich so ein bisschen, dass sie sagt, mit Östrogen und Progesteron hat sie wenig Erfolg gehabt. Da würde ich dann immer denken, vielleicht war es nicht hoch genug dosiert. Beides würde ich immer noch mal probieren. Und auch die Aussage, Testosteron-Eigentherapie hat nicht gefruchtet, naja.
Da hatte ich gleich Frau Schwenkhagen im Kopf. Ja, keine Eigentherapie mit Testosteron.
Ja, weil man da ja überhaupt nicht weiß, was kommt da an. Also eine Testosterontherapie, nachdem wir auch gar kein zugelassenes Präparat haben und nachdem Frauen so individuell unterschiedlich sind, da muss man eigentlich engmaschig auch die Spiegel kontrollieren. Auch da hätte ich die Fantasie, dass es zu niedrig dosiert war. Also in den Studien schneidet Testosteron für die Libido definitiv besser ab als Tibolon. Tibolon hat so ein bisschen Effekt, Testosteron hat einen deutlichen Effekt. Also meine Fantasie wäre, das Östradiol und das Progesteron und das Testosteron ist einfach nicht hoch genug dosiert gewesen. Aber wenn jetzt die Patientin bereits mit Tibolon diese Nebenwirkung auf Haar und Haut hat, dann wird sie das mit Testosteron möglicherweise mindestens so haben. Das ist die Kehrseite der Testosterontherapie. Und das ist natürlich ein großes Dilemma, weil auf der einen Seite wollen wir schöne Haut und Haare haben und auf der anderen Seite wollen wir eine gute Libido haben. Und das ist tatsächlich ein schwer lösbares Dilemma. Und man muss sich dann überlegen, okay, gehe ich das Haut- und Haarproblem dann mit Haarwasser medizinischer Kosmetik an oder ist es vielleicht nicht so schlimm? Also das Tibolon kann man versuchen, aber dann muss sie vielleicht gegen diese Haut- und Haarprobleme dann lokal angehen oder eben doch nochmal einen Versuch mit etwas höher dosierten Östrogen und Progesteron machen. Man muss mit dem Tibolon ein kleines bisschen vorsichtig sein, weil es eine Studie gab, die gezeigt hat, jenseits der 60, dass das Schlaganfallrisiko mit Tibolon verdoppelt war. Also ich gebe es ganz ungern bei über 60-jährigen Frauen, beziehungsweise auch ganz ungern bei Frauen, die ein Schlaganfallrisiko haben. Bluthochdruck, Übergewicht, Migräne und sowas alles. Also da bin ich dann ganz vorsichtig. Ich gebe es aber durchaus, aber es ist für mich eigentlich mehr so eine Therapie, die ich selten nehme. Wo es ganz gute Daten gibt, das finde ich eigentlich spannend, wenn Frauen mit Endometriose relativ früh Eierstöcke und die Gebärmutter entfernt werden. Und da gibt es tatsächlich auch eine Studie dazu, die Professor Römer mal zitiert, dass die tatsächlich sehr gut damit klarkommen. Das sind aber Frauen, die unter 50 sind. Also es ist tricky. Also ich benutze Tibolon aber nicht oft, muss ich sagen.
Wir bleiben gleich mal beim Thema Testosteron. Wir haben eine Mail bekommen. Die Hörerin hat unseren Podcast Nummer 16 gehört mit Frau Dr. Schwenkhagen, dass der Eierstock auch nach den Wechseljahren noch Testosteron bildet. Unsere Hörerin ist nun 45. Ein Eierstock wurde bereits entfernt. Der andere Eierstock konnte zunächst erhalten werden. Dort hat sie aber einen seriösen Borderline-Tumor. Und deshalb raten die Ärzte, den zweiten Eierstock nach den Wechseljahren zu entfernen. Nun kommt die Frage, was passiert dann, wenn ich auch den noch entferne? Lasse. Ich habe gelesen, dass Personen mit Testosteronmangel dann später an kognitiven Einschränkungen leiden. Oder müsste ich bereits in den Wechseljahren bioidentische Hormone nehmen? Geht das überhaupt mit einem Borderline-Tumor?
Also die Frage ist so ein bisschen, warum ist eigentlich warum ist denn der entfernt worden? Das wissen wir nicht genau, ne? Ja, also der Punkt ist, Ich glaube, dass es sinnvoll ist, diesen zweiten Eierstock zu entfernen, wahrscheinlich, weil aus solchen Borderline-Tumoren kann sich halt auch mal ein handfestes Karzinom entwickeln. Vielleicht für diejenigen, denen es nicht so klar ist, die Borderline-Tumore, die sind so ein Zwischending zwischen gutartig und bösartig. Also Borderline steckt auch schon so ein bisschen im Wort. Wir sind nach Borderline-Tumoren nicht so streng mit einer Hormontherapie. Wir geben da Hormone. Grundsätzlich sind wir bei Frauen, die in jungen Jahren, und die ist ja erst 45, beide Eierstöcke entfernt bekommen, kriegen unbedingt großzügig mit einer Hormontherapie, mindestens bis zum durchschnittlichen Menopausenalter. Und bei denen besprechen wir auch ganz konkret dieses Thema Libido. Ich mache das aber in zwei Schritten. Ich gucke erstmal, wie entwickelt sich das Thema Libido nach der Eierstocksentfernung. Vielleicht sagt die, ich merke da gar nichts von. Ich habe solche Patienten, beide Eierstöcke raus, die mir sagen, ich merke gar nichts an der Libido. Vielleicht war die Libido vorher schon nicht gut oder ja, oder das funktioniert auf anderen. Whatever. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Konstellationen. Das heißt, was das Testosteron anbelangt, sind wir durchaus bei jungen Frauen mit beidseitiger Eierstocksentfernung sehr großzügig unter Einhaltung dieser Vorgaben, also Kontrolle der Spiegel vor Beginn der Therapie, unter laufender Therapie regelmäßig, erst nach 6 Wochen, dann nach 12 Wochen. Wir wollen auf keinen Fall einen zu hohen Testosteronspiegel produzieren. Also der soll schon noch so im quasi hochnormalen Bereich sein. Da gibt es auch gute Daten, dass es die Libido und Sexualität verbessert. Andere Symptome können auch besser werden, da ist die Datenlage nicht so gut. Und was die Hörerin schreibt, sie habe gelesen, dass es kognitive Einschränkungen gibt. Also ich kenne nur Daten, dass wenn Frauen vor dem 45. Lebensjahr die Eierstöcke entfernt bekommen und nicht mit Östrogen und Gestagen substituiert werden, also dass die keine HRT bekommen, dass die an kognitiven Einschränkungen später leiden. Also dass es so konkret auf den Testosteronmangel zurückgeführt wird, diese klaren Daten kenne ich nicht. Aber ich würde bei jemandem mit 45 und beiden Eierstöcken raus mit dem Testosteron-Thema großzügig umgehen, aber auch unbedingt dann auch Hormone geben. Also Östrogen und Gestagen.
Sie ist ja jetzt mit 45 wurde ihr dieser Eierstock entfernt. Sie ist wohl jetzt 47 Jahre alt, steht hier noch. Hatte auch mal Hitzewallungen, aber nur kurz. Soll sie jetzt, obwohl der eine Eierstock mit diesem Tumor noch drin ist, schon auch Hormone nehmen oder lieber nicht?
Könnte sie theoretisch, aber ich würde jetzt auch nicht ewig warten mit der Eierstocksentfernung. Und dann ist die Situation ohnehin klar.
Uns hören Frauen, die schon länger in der Postmenopause sind und fragen sich, können ich jetzt noch mit der Hormonersatztherapie beginnen? Susanne ist 65 Jahre alt, hat bisher keine Hormone genommen. Seit Monaten hat sie nun aber zwei Probleme: eine sehr kälteempfindliche Blase mit gelegentlichen Blasenentzündungen und häufige Schweißausbrüche im Gesicht und auf dem Rücken bei körperlichen Aktivitäten und bei Aufregung. Die letzte Regelblutung hatte sie mit Mitte 50, also so vor 10 Jahren. Davor hatte sie auch Hitzewallungen, die waren aber nicht so schlimm. Die Blutwerte sind okay. Jetzt wegen der Blasenprobleme bekommt sie die Ökolb-Zäpfchen, also Estriol-Zäpfchen verschrieben, und gegen die Schweißausbrüche hat sie Gynokardin und Progesteron bekommen. Sie hat aber Bedenken, weil mit dem Alter doch das Risiko für Nebenwirkungen steigt.
Also, das ist jetzt auch wieder so eine schwierige Frage. Was mich so ein bisschen irritiert, ist, dass sie offensichtlich lange keine Probleme hatte, wenn ich es richtig verstanden habe. Für die Blase finde ich dieses Thema Ökolp-Ovula wunderbar, also Östriol, genau das Richtige. Würde ich auch machen, und das soll sie langfristig machen. Das ist keine Kur, wichtig, sondern das muss sie einfach langfristig machen. Das schützt sie vor häufigen Blasenentzündungen. Was mir auch auffällt, die hat ja diese Schweißausbrüche bei körperlicher Anstrengung oder so, ja? Und das spricht so ein bisschen entweder für Blutdruckspitzen, wenn sie das hat, und es könnte auch für eine Insulinresistenz sprechen. Also das ist ja auch was, was mit dem Alter zunimmt. nochmal für die, die das nicht so auf dem Schirm haben, Insulinresistenz ist eigentlich so ein bisschen der erste Schritt in Richtung Diabetes und dann braucht man mehr Insulin, um den Zucker, den man zu sich nimmt, abzubauen. Wir haben da, glaube ich, auch schon mehrfach in dem Podcast drüber gesprochen und das Interessante ist, dass Frauen mit einer Insulinresistenz, da gibt es auch gute Daten, vermehrt Hitzewallungen haben. Wir geben ja in solchen Fällen gerne mal Metformin, was die Insulinresistenz verbessert. Das ist aber auch wieder nicht zugelassen dafür. Es ist nur für Diabetiker zugelassen. Ist aber ein billiges Medikament und hat ein bisschen Bauchnebenwirkungen, also Durchfall, mal ein bisschen Übelkeit, Bauchschmerzen. Aber da haben wir auch tatsächlich gute Erfahrungen gegen Hitzewallung. Und bei jemand, der 65 ist, länger keine Probleme hatte und jetzt vor allen Dingen diese Schweißausbrüche bei körperlicher Aktivität und Aufregung, da würde ich jetzt erstmal denken, hat die nicht vielleicht eine Insulinresistenz? Theoretisch kann man da auch mal versuchen, mit Hormonen was zu machen. Vielleicht hilft ihr das sogar. Wir wissen jetzt von der Hörerin nicht, ob sie Risiken hat im Herz-Kreislauf-Bereich. Ich wäre da zurückhaltend mit einem Hormonbeginn mit 65. Also gebe ich zu, überlege ich mir verdammt gut. Auch bei so jemand könnt ihr auch mal überlegen, wenn vor allen Dingen die Schweißausbrüche sie so stören, ob man mal dieses neue Medikament Veosa nimmt, was gar kein Hormon ist und was eben das Hitzeregulationszentrum im Hirn direkt beeinflusst und Hitzewallung verhindert. Könnte man auch mal machen. Aber ich glaube, ich würde als allererstes mal checken, hat sie vielleicht eine Insulinresistenz
und vielleicht
oder ein
Bluthochdruck. Genau. Ja. Annette hat uns geschrieben, sie ist mittlerweile 70 Jahre alt und ihr selbst wurden in den Wechseljahren keine Hormone angeboten, obwohl sie Hitzewallung hatte. Dann hat sie den Frauenarzt gewechselt und seit sie 65 Jahre alt ist, nimmt sie nun Gynokardin und Famenita. Damit geht es ihr wunderbar, schreibt sie. Sie ist fit, hat keine Gewichtsprobleme, keine Osteoporose. Und jetzt empfiehlt sie ihren Freundinnen und Bekannten allen, sich doch auch Hormone verschreiben zu lassen. Und die kommen dann zurück von ihren Ärztinnen und sagen, nee, die wollen uns das nicht mehr verschreiben. Und sie fragt jetzt, warum wird das nicht einfach allen Frauen empfohlen, weil es doch so wunderbar hilft?
Naja, jede Frau ist anders. Und wenn ich jetzt denke, die Hörerin ist 70, haben sie gesagt, ne? Also mit 70 ist ja die Menopause schon verdammt lange her. Ich würde nicht einer 70-Jährigen, das würde ich auch nicht machen, einfach mal so Hormone verschreiben, wenn die 10 Jahre nichts genommen hat. Also das ist einfach, da wissen wir gar nicht, was wir tun. Wir haben keine Daten dazu, was passiert mit den Gefäßen und auch mit dem Gehirn, wenn wir jetzt plötzlich in höherem Alter anfangen mit Hormonen. Das wissen wir schlicht nicht. Und das finde ich tatsächlich ein Problem. Da haben wir null Daten dazu. Also wir können auch da vielleicht was anrichten. Lediglich, weil diese Hörerin sich so super fühlt mit den Hormonen, heißt es noch lange nicht, dass alle ihre Freundinnen, die wahrscheinlich auch um die 70 sind, sich auch super fühlen. Also ich muss gestehen, ich bin da auch zurückhaltend, wenn jetzt eine vor mir sitzt und sagt, bis 60 habe ich Hormone genommen, jetzt quäle ich mich seit 5 Jahren rum, seitdem geht es mir total schlecht. In den Fällen bin ich auch sehr, sagen wir mal, offen dafür, wenn dieser zeitliche Zusammenhang so eindeutig ist. Aber jemanden, der 70 ist oder 65, einfach zu sagen, ach, nimm doch mal Hormone, da geht's dir besser, das finde ich, da haben wir einfach nicht genügend Evidenz für. Ich finde das schwierig. Ich kann auch die Ärzte verstehen, die sagen, nee, machen wir nicht. Man muss wirklich auf den Einzelfall gucken. Und umgekehrt, wenn ich jetzt jemand habe, der 70 ist, der sagt, ich nehme jetzt die Hormone schon eine ganze Weile, mir geht's total gut damit, ich will die auf keinen Fall absetzen, da habe ich überhaupt nichts dagegen, kann sie weiternehmen, unter Berücksichtigung der Brust, bitte, bitte, das muss immer gecheckt werden. Also wenn jemand es schon länger nimmt und sagt, immer wenn ich das mal vergesse, im Urlaub geht's mir wieder schlechter, sage ich, bitte, machen Sie es weiter. Aber jetzt allen Frauen, die schon seit Jahren keine Hormone nehmen, plötzlich zu sagen, fang jetzt mit Hormonen an, es ist super, das finde ich schwierig, das geht auch nicht.
Jessica hört unseren Podcast und hat eine Frage. Bei Dr. Stacy Sims hat sie gehört, dass Hormontherapie wirklich so nur Sinn macht, so kurz wie möglich, so wenig wie nötig, aber aus anderen Gründen, als das ihre Frauenärztin sagt. Stacy erklärt sehr detailliert den biochemischen Prozess der Verstoffwechselung der Hormone an den jeweiligen Rezeptoren. Und in dem Moment, in dem der Körper nicht mehr selber Hormone produziert, würden sich auch die Rezeptoren zurückbilden, da der Körper bei weniger Eigenproduktion naturbedingt auch die entsprechenden Rezeptoren verkümmern lässt. Weswegen Dr. Sims meint, externe Hormontherapie werde gar nicht mehr richtig umgewandelt, weder über die jeweiligen mitwirkenden Umwandlungsorgane, Leber und Darm, noch über die Hormonrezeptoren. Frau Schaudig, verkümmern unsere Hormonrezeptoren?
Ich liebe diese Frage, weil sie wirklich spannend ist und mich auch umtreibt. Also was wir wissen, wenn wir jetzt bei 65-Jährigen mal gucken, was machen die Hormonrezeptoren, ist es in der Tat so, dass zum Beispiel in den Gefäßen die Hormonrezeptoren verschwinden. Das ist auch der Grund dafür, ich komme jetzt nochmal zurück an den Anfang dieser Folge, was machen wir mit den Gefäßen? Das ist auch der Grund dafür, warum wir, wenn der Zeitraum zwischen Stopp der eigenen Hormonproduktion und dem Beginn einer Hormontherapie zu lang ist, ziemlich sicher keinen Schutzeffekt mehr mitnehmen fürs Herz-Kreislauf-System und auch für die Gefäße. Warum? Weil tatsächlich, wenn kein Hormon mehr da ist, dann verkümmern die Rezeptoren. Soweit bin ich bei Stacey Sims völlig d'accord. Wir wissen nicht, was an den Knochenrezeptoren passiert. Alle Studien, die ich kenne, zeigen, wenn jemand jetzt mit 60 wegen einer Osteoporose anfängt mit Hormonen, stabilisiert das den Knochen. Widerspricht so ein bisschen dieser Aussage. Diese Aussage stimmt sicher für die Gefäße. Dann lese ich so daraus, ich muss jetzt gestehen, ich kenne Stacey Sims nicht, werde das aber jetzt mal nachhören. Aber da ist so von den mitwirkenden Umwandlungsorganen Leber, Darm. Es ist vielleicht so, dass wenn ich die schlucke, die Hormone, dass es dafür zutrifft. Und Stacey Sims klingt, als wäre sie Amerikanerin. Also die Amerikaner nehmen ja immer noch die geschluckten Pferdehormone in vielfacher Weise. Das ist das Prämarin. Das machen wir ja schon lange nicht mehr. Und wir in diesem Podcast, ich glaube, das kommt so ein bisschen rüber, spätestens wenn Frauen älter werden oder 60 sind, dann geben wir gar keine geschluckten Hormone mehr, sondern über die Haut. Wenn ich Östrogen über die Haut nehme, bezweifle ich sehr, dass irgendeine Körperzelle unterscheiden kann, kommt dieses Östrogen aus dem Eierstock oder habe ich es jetzt irgendwie anders in die Frau reingebracht? Das heißt, wir machen eigentlich das nach, was der Körper macht. Es ist in der Tat so, wie schon gesagt, bei 65-jährigen Frauen sind zumindest an den Gefäßen, ist die Art der Rezeptoren verändert. Die reagieren auch anders aus Östrogen. Und jetzt kommt der spannende, wirklich die spannende Frage ist, was ist, wenn jemand ohne Pause immer Östrogen im System hatte? Dann werden die Rezeptoren, also zumindest ist das die biologische Plausibilität, weiter gefüttert. Dann verkümmern die nicht. Die kriegen immer was und dann bleiben die da auch. Also wir haben keine Studien und ich habe deswegen tatsächlich auch schon mit Grundlagenforscherinnen gesprochen, dass sie gesagt hat, könnt ihr nicht mal bei Frauen, die jetzt seit 10 Jahren Hormone genommen haben, die Rezeptoren untersuchen, bleiben die nicht dann da? Und dann muss man, aber das ist schon ein bisschen aufwendig. Sie müssen dann ja irgendwelche Biopsien an den Gefäßen machen. Das ist schon eine Studie, wo die Ethikkommission wahrscheinlich mit den Augenbrauen knistert, vermute ich jetzt mal. Also das ist schon ein bisschen aufwendig. Und dann müssen sie sich überlegen, okay, an welchem Gefäß mache ich denn so eine Biopsie? Wie untersuche ich die Rezeptoren? Wie finde ich Frauen, die definitiv über, sagen wir mal, 10 Jahre lang ausreichend dosiert Hormon genommen haben? Und dann könnte ich die Rezeptoren untersuchen. Ich fände das eine unglaublich spannende Frage und würde mir sehr wünschen, dass das mal untersucht wird. Wir haben keine Daten dazu. Meine persönliche Meinung ist, wenn ich mehr oder minder ohne Unterbrechung so lange Hormone genommen habe und wenn es transdermales Östrogen ist, dann kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, dass die Rezeptoren verkümmern. Aber ich weiß es nicht genau. Grundsätzlich ist die Frage total spannend. Ja.
Stacey Sims ist übrigens Sportpsychologin, Ernährungswissenschaftlerin und Expertin für frauenspezifische Ernährung und Training. Und womit sie wahrscheinlich recht hat oder natürlich recht hat, ist, dass allein die Hormone natürlich nicht dafür sorgen werden, dass wir gesund altern. Denn mittlerweile gibt es ja auch viele gute Studien über den Nutzen von Sport und Ernährungsumstellung. Also nur Hormone nehmen und dann weiterleben über die Kante hinweg wie bisher, wird es ja auch nicht richten.
Ja, das ist genau richtig. Und ich glaube, die Zeit so um die 50 sollte eigentlich der Zeitpunkt sein, wo Frauen ganz verschärft darüber nachdenken, gemeinsam mit ihren Ärztinnen und Ärzten, wie kann ich mich für die nächsten 30, 40 Jahre gut aufstellen? Was sollte ich verändern? Da gehört Ernährung und Sport ganz entscheidend dazu und Training. Also es ist natürlich auch so ein bisschen dann vielleicht schon manches zu spät. Das haben wir ja mit Frau Professor Cyriax auch besprochen. Also so mit 50 kann man es dann nicht mehr so ganz reißen, wenn man vorher viel falsch gemacht hat. Aber man kann immer noch eine ganze Menge verändern. Mein Credo ist immer, es ist nie zu spät, nutzen Sie jede Gelegenheit. Also man sollte unbedingt nochmal in sich gehen und sich überlegen, okay, und Sie haben es gerade schon gesagt, also jetzt einfach nur Hormone nehmen und gerade so weitermachen wie bisher, ist nicht das Richtige. Ja, ganz sicher nicht. Da gehört natürlich auch dazu, dass man Vorsorgeuntersuchungen wahrnimmt, allem voran die Brustkrebs- und Darmspiegelung, also die Mammographie und die Darmspiegelung, finde ich total wichtig, dass man auch mal Blutbilder macht, Blutzuckerstoffwechsel, Fettstoffwechsel, Cholesterin, auch mal die Knochendichte sich anschaut. Und da sind wir auch schon wieder an einem wichtigen Punkt, wenn es darum geht, wie lange soll ich denn jetzt Hormone nehmen? Wenn das einzige Problem meiner Frau oder meiner Patientin ist, ich habe eine schlechte Knochendichte und außerdem habe ich Hitzewallungen und mir geht's nicht so gut, da bin ich sehr großzügig mit Hormonen. Aber da sitzt vielleicht eine. Niemand in der Familie hat eine Osteoporose. Sie ist schlank, sie macht Sport, sie hat eine gute Knochendichte. Und die hat kein Risiko für einen Herzinfarkt, Schlaganfall und sie hat auch kein Risiko für einen Diabetes. Jetzt erzählt ihr mir vielleicht, ja, in meiner Familie gibt es doch viele Krebserkrankungen. Dann ist vielleicht das ernstzunehmendste Risiko, dass sie doch eine von denen ist, eine von den 8, die Brustkrebs bekommen wird. Und dann denke ich mir, also wenn die jetzt keinen hohen Leidensdruck hat, dann soll die auch keine Hormone nehmen. Warum denn? Die Frau mit einer Osteoporose und auch familiär viel Osteoporosen und da gibt es vielleicht nirgendwo Krebs in der Familie, da würde ich eher sagen, nehmen Sie Hormone und es ist auch gut für Ihren Knochen und langfristig für Ihre Lebensqualität. Also das heißt, zeigt wieder individuell und ich glaube auch, dass dieses Thema, wie kann ich mich gut aufstellen für die Zukunft, da gehört auch sowas wie Achtsamkeitstraining dazu. Also viele Dinge, wo man auch sich mal überlegt, was könnte ich in meinem Leben verbessern? Was ist nicht gut für mich? Was tut mir nicht gut? Auch jetzt zum psychologischen Faktoren, auch im Job. Man kann vielleicht auch mal den Job ändern nochmal, sich was ganz Neues suchen. Es gibt ja erstaunliche Berichte von Menschen, die dann um die Lebensmittel einfach sagen, ich mache jetzt was ganz anderes. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Und das sind alles so Dinge, die man in dieser Phase bedenken sollte.
Eine praktische Frage habe ich noch zum Schluss für die Frauen, die sozusagen eine Weile bioidentische Hormone genommen haben, dann sagen, auch ich probiere jetzt mal, wie es mir geht, wenn ich die absetze. Die lieber ausschleichen?
Ja, unbedingt ausschleichen. Es gibt zum Beispiel eine interessante finnische Studie, die gezeigt hat, dass in dem Jahr nach dem Absetzen von den Hormonen, und zwar nach dem schlagartigen Absetzen, tatsächlich vermehrt Herzinfarkte und Schlaganfälle auftauchen. Ich habe immer die Fantasie, dass gerade in den skandinavischen Ländern wurden viel hochdosierte Hormone oral gegeben. Und das heißt, wenn die abrupt abgesetzt werden, das ist auch nicht gesund. Also lieber ausschleichen. Wenn man bislang Tabletten genommen hat, dann sollte man dann mal auf Transdermal umstellen, weil Transdermal kann man am besten ausschleichen. Da geht man einfach mit der Dosis peu à peu runter. Und dann würde ich würde immer ausschleichen. Okay. So langsam runtergehen mit den Dosierungen.
Über welchen Zeitraum? Halbes Jahr?
Halbes Jahr. Halbes Jahr? Ja, zum, aber okay. Gut, dass Sie es fragen. Studien dazu haben wir nicht. Das ist mehr bauchbasiert und nicht evidenzbasiert. Aber manchmal müssen wir eben auch bauchbasiert arbeiten.
Und das Gute wäre ja, wenn dann die Hitzewallungen wiederkommen, würde man es ja so allmählich merken.
Dann würde man es allmählich merken, ja. Und dann kann man aber auch wieder einsteigen, wenn es einem nicht gut geht.
Frau Schaudig, damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, wir konnten viele eurer Fragen beantworten. Ein großes Dankeschön wieder an Sie für die vielen Infos und fürs ausführliche Erklären. Hat mir wieder viel Spaß bereitet.
Mir hat's auch Spaß gemacht.
Dankeschön, Frau Schaudig.
Ich sag tschüss.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder, dann mit der Frage, warum nehmen wir jetzt am Bauch zu? Wie gefährlich ist dieses Bauchfett für unser Herz? Was hat es mit der Insulinresistenz auf sich? Und warum kann ich trotz Sport und weniger Essen einfach nicht abnehmen? Zu Gast ist dann Professor Matthias Blüher. Er ist Direktor des Helmholtz-Instituts für Metabolismus, Adipositas und Gefäßforschung in Leipzig. Und er ist der Leiter des Adipositas-Zentrums an der Uniklinik in Leipzig. Wir freuen uns weiterhin über euer Feedback. Schreibt uns gern eine Mail an hormongesteuert@mdraktuell.de und empfehlt uns fleißig weiter an eure Freundinnen, Kolleginnen, Partnerinnen und Partner. Und hier nochmal der Hinweis, unseren Podcast gibt es auch zum Nachlesen und zwar direkt auf der Seite des MDR und auch wie immer eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen aus dieser Folge bei den Kolleginnen von Brisant. Auch die Links, die packen wir euch in die Shownotes. Hormongesteuert hört ihr kostenlos in der App der ARD Audiothek.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudich.